Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember 2022. Es beginnt ein neuer Monat und das alleine lässt mich euphorisch sein. Ja, ich bin ein Typ, der leicht zufriedenzustellen ist. Das ist völlig richtig. Und es ist vor allem der letzte Monat des Jahres. Der letzte Monat bricht an. Ich finde, es wird auch langsam mal Zeit, das Jahr abzuhaken. Oder es ist ein Jahr, von dem man sagt, boah, ist auch echt gut, wenn es vorbei ist, oder? Ja, na gut, das haben wir über die letzten 3-4 Jahre auch schon gesagt. Aber gut, so ist es halt nun mal. Naja, gucken wir nach vorne. Ich habe keine Zeit für Witze, denn heute wird's wirklich ernst, liebe Freunde. Und wenn schon ein Spieler der deutschen Nationalelf über Witze redet, dann wird es für mich allerhöchste Zeit, keine mehr zu machen, sondern wirklich ernst zu werden. Auftritt Thomas Müller, bitteschön.
Dieses Zwischenmenschliche, das ist alles wunderbar. Das hilft vielleicht zu einem kleinen Prozentsatz auch auf dem Platz. Aber ich bin da immer der Meinung, die Dinge, die auf dem Platz passieren, sind für den Erfolg am wichtigsten und nicht, ob man sich nach dem Essen noch ein paar Witze erzählen kann.
Ach komm, also für mich persönlich sind Witze der Erfolg auf dem Platz. Versteht ihr? Auf meinem Platz, ja? Naja, egal. Deutschland spielt heute gegen Costa Rica um den Einzug ins Achtelfinale der WM. Und ich hoffe natürlich, dass sie dieses Mal spätestens ausscheiden. Ja, ich bin wirklich ein Arschloch in dieser WM. Ich gebe es zu. Aber vor dem Hintergrund von all dem, was da passiert ist, dass es Katar ist und dass die deutsche Nationalelf sich so blamiert hat mit der One-Love-Binde und ihrem blöden Hand vor den Mund, sage ich, lass es enden. Bitte, wenn ich an Gott glauben würde, was ich nicht tue, würde ich sagen, lieber Gott, lass es enden. Aber ich kann es nicht sagen, denn ich glaube nicht an ihn. Thomas Müller gibt die Marschrichtung an. Was zählt, ist also auf dem Platz. Um 20 Uhr geht's los und ich zitiere schon so richtig vor Aufregung und ein bisschen besorgt bin ich natürlich auch. Denn wenn Costa Rica heute gegen Deutschland gewinnt, dann zeigt sich auch im Fußball eines ganz gravierend, nämlich das hier.
Ohne weitere Fachkräfte werden wir wirtschaftspolitisch nicht vorankommen. Das heißt, wir sind genötigt, hier schnell und entschlossen zu agieren.
Ja, wenn man Thomas Müller hört, muss man Robert Habeck unumwunden recht geben. Er meinte natürlich auch fußballpolitisch, nicht wirtschaftspolitisch. Das mit der Einwanderung, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber recht hat er so oder so. Wir brauchen überall mehr Fachkräfte. Bis zu 400.000 Menschen braucht unser Arbeitsmarkt jedes Jahr zusätzlich, um die ganzen Lücken in den verschiedenen Branchen zu stopfen. Und wichtig, liebe Fußballfans, es braucht nicht nur 400.000 Menschen für den Fußball. Nein, es gibt auch ein paar andere Bereiche, wo die gebraucht werden. Und für die Mannschaft aus Costa Rica hätte ich da eine richtig gute Idee. Wie wäre es, wenn ihr als Fachkräfte zu uns kommt und statt unserer Jungs die Nationalmannschaft bildet. Wäre das eine Idee? Das könnte jetzt einfacher werden. Die Ampelregierung hat ein Eckpunktepapier für ein modernes Einwanderungsgesetz vorgelegt. Dass wir das noch erleben dürfen in Deutschland und das zum Ende dieses Jahres. Ich kann's kaum glauben. Na, was sagt Hubertus Heil da?
Wir sorgen zum einen dafür, dass das bestehende Fachkräfteeinwanderungsgesetz massiv entbürokratisiert wird und Schwellen gesenkt werden. Zweitens, wir sorgen dafür, dass Menschen, die eine Ausbildung haben und Berufserfahrung, nicht aus dem Ausland ein langes Anerkennungsverfahren durchlaufen können, sondern dass sie hier in Deutschland arbeiten können und ihr Anerkennungsverfahren hier in Deutschland durchführen können. Und drittens, wir sorgen mit der Chancenkarte dafür, dass nach einem transparenten Punktesystem moderne Einwanderungspolitik nach Deutschland stattfinden kann.
Chancenkarte? Das klingt schon wieder sehr deutsch. Und wenn du deine Chance nicht nutzt, dann wird dir die Karte schneller wieder entzogen, als du gucken kannst, mein Freund. Genauso wie dir das Bürgergeld gekürzt wird, wenn du dich nicht ordentlich benimmst und nach einer Woche nach einem Job suchst. Ja, nach all den Jahren des bürokratischen Hindernislaufs klingt das alles irgendwie fast zu schön, um wahr zu sein, oder? So sehen das natürlich auch die Koalitionäre selbst. Die loben sich schon mal, bevor die ganze Arbeit eigentlich getan ist.
Es wird das modernste Gesetz Europas zur Einwanderung, zur Fachkräfteeinwanderung.
Es könnte möglicherweise, wahrscheinlich, aber man weiß es nicht so genau. Es ist ein bisschen wie beim Deutschland-Ticket, formerly known as 49-Euro-Ticket. Es könnte alles so einfach sein. Es ist aber nicht. Ja, wie komme ich da auf Grönemeyer? Könnte sein, dass es mal ein Song von ihm war. Aber Ich weiß auch nicht so genau. Im April soll der konkrete Gesetzentwurf dann vorliegen. Also nicht fürs Deutschlandticket, darauf kommen wir gleich, sondern fürs Einwanderungsgesetz. Woran es bislang so hapert, darüber spreche ich gleich noch im Interview mit einem Menschen, den ich nicht beneide. Denn er hilft internationalen Fachkräften bei der Jobsuche in Deutschland. Und warum ich ihn darum nicht beneide, das erfahrt ihr gleich. Und damit endlich zum Superthema dieses Jahres, dem Deutschlandticket. Ja, das Deutschlandticket, Formel 49-Euro-Ticket, ich habe es bereits erwähnt, kommt. Ja, das Deutschlandticket kommt. Moment, ich blicke wirklich langsam nicht mehr durch. Was ist jetzt eigentlich der Fall? Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Klar ist nur, es wird wohl teurer. Ja, es kommt sicher nicht zum 1. Januar und es gibt noch immer ziemlich viel Gesprächsstoff, wie bei einer Sonderkonferenz der Verkehrsministerinnen der Länder.
So wurde zwar lange über das Deutschlandticket diskutiert, die Frage der Finanzierung letztlich aber auch an die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten weitergeschoben.
Die MPK, Ministerpräsidentenkonferenz, muss es also wieder richten, wir auch sonst, um hier überhaupt eine Einigung zu erzielen. Aber haben die Verkehrsministerinnen und Minister denn wenigstens irgendwas auf die Reihe gekriegt? Zum Beispiel, wann das Deutschlandticket jetzt genau startet? Das würde mich als passionierten Bahnfahrer wirklich mal interessieren.
Als Ergebnis der Sonderverkehrsministerkonferenz bleibt nur das Bekenntnis, das Deutschlandticket zum 1. April im nächsten Jahr einzuführen.
Ein Schelm, wer da an einen April-Scherz denkt, wobei mein lieber Redakteur das Wort April in Klammern geschrieben hat. Warum? Ich verstehe es auch nicht. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Finanzpolitik der Bundesregierung. Der Haushalt für das kommende Jahr sei intransparent. Einerseits hält die Bundesregierung zwar die Schuldenbremse ein, andererseits hat sie aber eine Handvoll Sondervermögen und Fonds eingeplant, um doch mehr Schulden aufzunehmen. Statt wie gesetzlich vorgeschrieben 46 Milliarden, nehme sie in Wirklichkeit 107 Milliarden an neuen Schulden auf. Der Bundesrechnungshof wirft der Ampel vor, sie verschleiere die wahre Haushaltslage. Meint Verschleierung? Das kennen wir doch eigentlich nur vom Umgang mit Frauen in autokratischen Wüstenstaaten, oder? Und für diesen wirklich billigen Witz spende ich mein heutiges Honorar wem? Dem RBB. Ja, der hat's nötig. Der muss nämlich so viel sparen, dass man gar nicht mehr weiß, ob es nächstes Jahr überhaupt noch Programm gibt. Ja, dem spende ich das. Oder der Bundesregierung? Kann die es besser gebrauchen? Nee, ich glaube, der RBB kann es gebrauchen. Oder ich spende es direkt Frau Schlesinger. Ja, formerly known as Intendantin. Oder wem spende ich das Geld? Vielleicht weiß Thomas Müller eine Antwort.
Die Dinge, die auf dem Platz passieren, sind für den Erfolg am wichtigsten und nicht, ob man sich nach dem Essen noch ein paar Witze erzählen kann.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
In Berlin findet heute die Berliner Sicherheitskonferenz statt, ein Branchentreffen für Gefahrenabwehr und den Umgang mit Krisen. Eingeladen ist unter anderem der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, auch Bundeskanzler Scholz wird eine Rede halten, also so gut er kann halt. Und ich muss sagen, ich wundere mich, dass überhaupt noch irgendwelche sicherheitsrelevanten Termine in Berlin stattfinden. Haben die alle nichts vom Wahldebakel bei der Abgeordnetenhauswahl, bei der Bezirksverordnetenversammlung und der Bundestagswahl in Berlin mitbekommen? Haben die alle gepennt oder was? Da kann man doch guten Gewissens keine Sicherheitskonferenzen mehr abhalten in Berlin, oder? Ich meine, es soll keiner sagen, sie hätten es nicht gewusst, wenn irgendwas schief geht bei der Sicherheitskonferenz. Obwohl, da muss ja auch keiner wählen. Da wird ja nur konferiert. Insofern, komm, mach doch, was ihr wollt. Es wird schon irgendwie. Wir bleiben in Berlin, denn am Abend findet ein Event statt, auf das ich mich schon das ganze Jahr freue. Die GQ, das hochklassige Männermagazin, verleiht den GQ Man of the Year Award 2022. Ich rechne mir auch sehr gute Chancen aus, den zu bekommen. Mit diesem Podcast hier hätte ich mich natürlich mehr als qualifiziert. Ich bin vor allem dann Man of the Year, wenn man mich nicht sieht. Ja, dann habe ich die besten Chancen und deshalb kriege ich ihn noch nicht und bin noch nicht mal eingeladen. Aber ganz klar, eigentlich kann es nur einen Mann geben, dem dieser Award zusteht. Er ist charmant, er sieht unglaublich gut aus, er ist wortgewandt, er ist intelligent Und er macht seit Monaten nichts anderes als eine wahnsinnig gute Figur und ist dazu noch wahnsinnig nachdenklich. Ja, und sag doch mal nein, wenn er keinen Bock hat. Und wo hat man das schon? Es ist hier unser Freund.
Wir können uns hier hinstellen mit einer Lamoyanz oder mit einer Körperspannung und Haltung, die sagt, wir werden das schon hinkriegen. Wir werden ein starkes Land sein und bleiben.
Ja, es ist der One and Only Robert Habeck und damit zur Zahl des Morgens, obwohl Zahlen mag ich nicht so, also macht ohne mich. Los Schröder, übernimm, du kleiner Nichtsnutz, ja.
Die Zahl des Morgens.
Ja, vielen Dank Robert Habeck für diese nette Co-Moderation. Die Zahl des Morgens ist die 19, denn heute vor genau 3 Jahren fing sich ein Mensch im chinesischen Wuhan eine Krankheit ein, die unsere Welt seitdem in Atem hält und um selbigen bringt. Covid-19. Manchmal frage ich mich, was in den letzten 3 Jahren wohl passiert wäre, wenn es kein Covid-19 gegeben hätte. Statt Öffnungsdiskussionsorgien hätten wir in dieser Zeit echte Orgien feiern können. Homeoffice wäre immer noch ein Fremdwort für uns und die deutsche Wirtschaft, genau wie die dämliche Ministerpräsidentenkonferenz. Niemand hätte FFP2-Masken leicht unterhalb der Nase tragen müssen. Niemand würde Christian Drosten kennen. Podcasts wären in Deutschland immer noch ein Nischending und ich wäre wohl auch in dieser anderen Covid-19-freien Welt noch immer nicht systemrelevant. Genau wie jetzt. Und deshalb spreche ich jetzt mit einem, der es vielleicht ist oder bald werden könnte.
Wach und wichtig. Das Interview.
Ein Glück, dass ich hier in Deutschland geboren bin, denn wenn ich nicht hier geboren wäre und trotzdem hier leben und arbeiten wollen würde, dann hätte ich mich in den Tretmühlen des deutschen Migrationssystems wiedergefunden. Deutschland sagt zwar von sich, es sei ein Einwanderungsland, aber wenn Menschen einwandern wollen, dann machen wir es ihnen ganz schön schwer, hier auch wirklich Fuß zu fassen. Daran will die Ampelregierung jetzt aber schrauben. Ein modernes, schnittiges und effektives Einwanderungsgesetz à la Kanada soll her. Unter anderem mit einem Punktesystem, das den Zuzug Fachkräften vereinfachen soll. Was aktuell die größten Hemmnisse sind, darüber spreche ich jetzt mit Chris Piak. Er coacht internationale Fachkräfte, die in Deutschland arbeiten wollen. Guten Morgen, Herr Piak.
Guten Morgen.
Auf einer Skala von 1 Nordkorea bis 10 absolute Weltspitze, wo würden Sie Deutschland beim Thema Einwanderung von Fachkräften im Moment sehen?
Ja, irgendwo in den Top 25 schon, ja.
In den Top 25, aber ich habe doch gesagt also 1 bis 10.
Also 1 bis 10, Entschuldigung, habe ich mich verstanden.
Ja.
Sehen Sie, man hört eine Sache und denkt eine andere. Ja, dann
genau. Mittelfeld. Ich wiederhole nochmal. 1 Nordkorea, ja. 10 absolute Weltspitze. Wo sind wir? Bitte exakte Festlegung.
4 bis 5.
4. Okay, also eher näher an Nordkorea als an der Weltspitze. Gut, das haben wir schon mal abgehakt. Jetzt die Begründung. Warum ist es so?
Ja, weil wir immer noch die gesamte Einwanderungsgesetzgebung und in der Folge auch die Staatsbürgerschaftsgesetzgebung unter der Illusion betrachten, dass wir den Leuten einen Gefallen tun, wenn wir ihnen hier Arbeit anbieten. Anstatt zu erkennen, dass wir dringendst auf Einwanderung, auf qualifizierte Menschen, die uns helfen, unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem am Laufen zu erhalten, angewiesen sind. Und solange wir diese Selbsttäuschung nicht überwinden, werden wir immer wieder die falschen Entscheidungen treffen und immer wieder erleben, dass die Zahl der Einwanderer, die zu uns kommen, viel geringer ist als das, was wir bräuchten, um auch nur die zu ersetzen, die durch die Demografie jetzt halt in Rente gehen und nicht durch junge Menschen ersetzt werden.
Die ausländischen Fachkräfte dürfen sich aber schon glücklich schätzen, wenn sie in unserem wunderbaren Land Arbeit finden. Oder dürfen wir das nicht so sehen? So arrogant, wie wir das traditionell immer gesehen haben.
Ja, also ich arbeite ja mit Fachkräften aus der ganzen Welt und aus allen möglichen Industrien. Und die haben Deutschland durchaus auf dem Schirm. Ne? Die sehen, dass das ein Land ist, wo man vielleicht eine gute Karriere machen kann. Aber die träumen jetzt nicht nur von Deutschland, sondern das ist halt eine unter vielen Optionen. Die schauen sich genauso an die Niederlande, Irland, Singapur, die USA. Da würden die auch alle hingehen. Und wir haben einen großen Nachteil im Vergleich zu vielen dieser anderen Länder. Und das ist, dass wir eine unbedeutende Regionalsprache haben als Muttersprache. 1% der Weltbevölkerung spricht Deutsch, 1,5%, wenn man großzügig ist. Und fast alle von denen leben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, der gesamte Rest der Welt, der spricht die internationale Business-Sprache und das ist Englisch.
Was sind denn so Ihre Fälle? Also erzählen Sie mal von Ihrer Arbeit. Sie begleiten Menschen, die in Deutschland arbeiten wollen. Sagen Sie denen dann, Gott, wollen Sie sich das wirklich antun, in Deutschland zu arbeiten? Gehen Sie lieber nach Singapur oder nach Australien oder in die USA? Lassen Sie das mal lieber. Die Sprache spricht keiner und die Leute sind auch ein bisschen spießig. Oder wie sieht Ihr Coaching da genau aus?
Ja, mein Job ist ja nicht, den Leuten zu sagen, was sie wollen, sondern ihnen zu helfen, ihre Ziele zu definieren und ihnen dann dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und das Hindernis, das meine Klienten üblicherweise haben, ist folgendes. Die sind sehr gut ausgebildet. Eine ganze Reihe hat Ivy League-Abschlüsse. Und dann treffen sie aber in Deutschland auf Personaler, die nicht fähig sind, sie richtig einzuschätzen und die sehr oft alles, was in irgendeiner Form anders ist, und das anders kann auch heißen deutlich besser, mit sehr großem Misstrauen betrachten und das lieber ablehnen. Das heißt, Sie haben jemanden, der hat in Cambridge studiert und der wird dann abgelehnt für eine Stelle mit der Begründung, und ich zitiere von der Personalleiterin, diesen ausländischen Bildungsabschluss kann ich nicht bewerten. Oder diese Woche gerade erst hatte ich den Fall von einer Coaching-Klientin, die hat mir berichtet, dass sie eine Absage bekommen hat von einem deutschen Unternehmen mit der Begründung, wir stellen nur englischsprachige Mitarbeiter ein. Mal ganz ungewöhnlich, die Kollegin oder die Coaching-Klientin ist Inderin und hat einen Princeton-Abschluss. Also kann man eigentlich schon als Personaler sich überlegen, dass die Frau wahrscheinlich schon ein recht gutes Englisch spricht. Und solche Dinge erleben sie immer und immer und immer wieder, weil Personaler oft weniger daran interessiert sind, den besten Kandidaten zu finden, als den, für den man am wenigsten kritisiert werden kann.
Was sind denn so die krassesten Fälle an Menschen, die top gebildet sind und auch erfahren sind und dann am deutschen Arbeitsmarkt scheitern? Haben Sie da prägnante Beispiele?
Also wie groß der Schaden ist durch solche Einstellungen, ist zum Beispiel an einem Beispiel ganz bewusst geworden mir. Da war jemand, eine Forscherin, die angefangen hat, bei einem kleineren Unternehmen in Süddeutschland ein spezielles Forschungsprojekt aufbauen sollte, um ein neues Produkt zu entwickeln. Die hat angefangen, es wurden 5 Laborassistentinnen eingestellt und nach einem Jahr hat die Brocken hingeschmissen, weil die nur auf Unfreundlichkeit und Geringschätzung und teilweise offene Feindseligkeit in ihrer Stadt, in der sie gelebt hat, getroffen ist. Und in dem Moment, wo sie weg war, war das Projekt tot und die 5 deutschen Laborassistentinnen haben auch ihren Job verloren.
Was bräuchte Deutschland denn aus Ihrer Sicht und der Ihrer Klienten, um ein modernes Einwanderungsland zu sein? Worauf kommt es da an?
Also da gibt es 2 Aspekte. Der eine ist, wie bringen wir die Leute hierher? Und der zweite ist, wie behalten wir sie? Ne? Um sie herzukommen, ironischerweise, die Gesetzgebung ist da gar nicht so wichtig. Wir haben in Deutschland ein Blue Card Gesetz, das als Gesetz sehr modern und sehr gut ist. Das ist auch sehr einfach. Das ist richtig, das weiter auszuweiten auf weitere Berufsgruppen. Aber da ist eigentlich nicht viel, was man machen müsste. Die wirkliche Hemmschwelle ist, dass von allen Unternehmen in Deutschland, die Stellen ausschreiben, nur etwa 4% auf Englisch einstellen. Und das ist schon 4-mal mehr, als es vor Covid war. Da war es 10 Jahre lang nur 1%. Und von den Stellen, die auf Englisch ausgeschrieben werden, wenn Sie das mal analysieren, und ich analysiere den gesamten deutschen Arbeitsmarkt, die Hälfte all dieser englischsprachigen Stellen kommt von nur 350 Unternehmen in Deutschland. Es gibt in Deutschland über 700.000 Firmen. 350 Firmen hat die Hälfte aller englischsprachigen Stellen. Und alle, die aus dem Ausland zu uns kommen, die sehr gut ausgebildet sind, die bewerben sich alle auf diese wenigen Unternehmen. Das führt dazu, dass eine Firma wie Zalando in Berlin 100.000 Bewerbungen im Jahr bekommt. Oder Trivago in Düsseldorf, die bekommen im Monat 40.000 Bewerbungen. Und daneben ist ein ähnliches Unternehmen, ähnlich groß, ähnlich gut aufgestellt, das aber nur deutschsprachig einstellt. Und das kriegt 3 oder 4 Bewerbungen. Und keiner passt. Das heißt, das Erste, was geschehen müsste, um die Leute überhaupt hierher zu bekommen, ist, Stellen auf Englisch anbieten und dann Deutsch on the job zu lernen. Und das funktioniert bei viel, viel mehr Berufen, als sich Leute das vorstellen. Das ist genau wie im Homeoffice. Da haben auch alle gesagt, das geht nicht, und es ging dann am Ende doch. Das ist der Part, wie kriegen wir sie her?
Jetzt will die Regierung ein neues Einwanderungsrecht beschließen. Das ist ja die Debatte gerade. Deutschkenntnisse sollen nicht mehr in allen Arbeitsbereichen verpflichtend sein. Beispielsweise in der IT. Die Anerkennung von ausländischen Qualifikationen soll erleichtert werden. Und es soll ein Punktesystem und eine Chancenkarte für Menschen geben, die sich in Deutschland auf Jobsuche machen wollen. Wenn Sie das hören, sagen Sie dann, jawohl, top, so sollte es sein. Denn einen bestimmten Beitrag muss die Politik bei dem Problem ja auch leisten. Oder sind Sie skeptischer, weil Ideen und Vorschläge, das Einwanderungsrecht zu reformieren, gibt es ja schon lange. Aber bis das wirklich in jedem Unternehmen und jeder Amtsstube angekommen ist, könnte das dauern. Was denken Sie also jetzt über die politische Reform?
Da zucke ich mit der Schulter. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das macht wirklich, also ich weiß das vielleicht nicht unbedingt das, was wir hören wollen, aber das ist wirklich völlig egal. Was wirklich ein Unterschied ist, gibt es genug englischsprachige Jobs, auf die die Leute sich bewerben können. Das ist für den Part, damit die Leute hierher kommen können. Aber damit sie dann bleiben und bei uns auch dauerhaft beitragen, dafür ist was mit dem Recht notwendig. Und das ist, dass wir ihnen ermöglichen, Staatsbürger zu werden. Und zwar Staatsbürger zu werden, auch ohne ihre gesamte Herkunft verleugnen zu müssen. Und da ist es ja gut, dass im neuen Staatsbürgerschaftsrecht, wo jetzt gerade der Entwurf vorbereitet wird, dass da die mehrfache Staatsbürgerschaft zum Standard wohl hineingenommen werden soll. Und die meisten Menschen weltweit leben übrigens schon heute in Ländern, in denen mehrfache Staatsbürgerschaft ganz selbstverständlich ist.
Das ist tatsächlich wichtig. Sie sprechen es an, der einfachere Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft. Die CDU spricht allerdings davon, dass die deutsche Staatsbürgerschaft, Zitat, verramscht wird. Was sagen Sie zu der Art von Diskussion, die wir in Deutschland über den deutschen Pass und die Migration führen?
Das ist ja ein Problem, das wir schon länger haben. Jedes Jahr sind in Deutschland 700.000 bis 750.000 Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft einfach hinterhergeschmissen haben, bekommen, obwohl sie ohne Papiere ins Land gekommen sind, obwohl sie keinerlei deutsche Sprache sprechen und obwohl sie keinerlei Einkommen haben. Wissen Sie, wer das ist?
Wer?
Das sind die ganzen Kinder, die geboren werden in diesem Land. Die sprechen keine deutsche Sprache, die haben keine Arbeit und die haben noch nichts geleistet und trotzdem bekommen sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Einfach so. Und die Menschen, die bei uns Staatsbürger werden, die aus dem Ausland kommen, die kriegen das nicht geramscht oder hinterhergeworfen. Die haben alle, jeder einzelne von denen, mehr dafür geleistet als jemand, der hier in Deutschland geboren wird. Weil für den, der hier geboren wurde, gibt es keinerlei Voraussetzungen. Und für die, die die Staatsbürgerschaft dann hier erhalten, die müssen hier mehrere Jahre lang gearbeitet haben, die müssen die Sprache gelernt haben, die müssen straffrei sein.
Das heißt, wir können also sagen, es gibt Kinder, die werden hier geboren und dürfen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Es gibt Erwachsene, die können sehr gut Deutsch, kommen aber nicht aus Deutschland und kriegen sie nicht. Und es gibt Deutsche, die können auch kein Deutsch, sind erwachsen und dürfen die deutsche Staatsbürgerschaft trotzdem behalten.
Und benehmen sich wie Babys.
Chris Piak, der internationale Fachkräfte dabei coacht, im deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, über die Probleme, die es dabei gibt, einen Job zu bekommen, um den man anschließend beneidet wird. Um Ihren beneide ich Sie nicht. Trotzdem toll, dass Sie ihn machen. Vielen Dank, Chris Piak. Schönen Tag.
Dankeschön.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
zum Welt-AIDS-Tag. Nicht das Virus ist tödlich, sondern die Stigmatisierung.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's. Der erste Tag im Dezember ist geschafft. Also mindestens von meiner Seite. Ihr habt vielleicht noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, wir hören uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.